Dreierkette, VBA, Fußballtalk ist wieder da. Dreierkette, VBA.
Willkommen zur inoffiziellen Weihnachtsfolge von Dreierkette VWH, hätte ich jetzt mal gesagt. Wir sind bei der tatsächlich inoffiziellen Weihnachtsfolge, oder?
Ja, würde ich schon sagen. Wir sind im Dezember angelangt und das letzte Mal waren wir nicht im Dezember.
Ja, wir haben uns alle schick gemacht.
Und wir feiern danach auch unsere Weihnachtsfeier.
Du hast deine rote Nase jetzt schon nach zwei Weinen und eigentlich sind wir damit bereit.
Ja, Hannes hat sich irgendwie in so ein komisches Rentierkostüm geschmissen und hat irgendwie so komische Hörner auf.
Aber ich habe eigentlich meinen weißen Bart mir stehen lassen. Ich glaube, es passt.
Ja, optimal. Wir sind in der Weihnachtsfolge angekommen. Herzlich willkommen auf jeden Fall. Wir haben einiges an Themen mitgebracht. Und ich glaube, das Thema, über das alle in den letzten anderthalb bis zwei Wochen gesprochen haben, das werden wir heute auch wirklich adressieren. Das große Thema Investment im Fußball.
Oh Gott.
Und alle, die die letzte Folge sich...
Das große Thema Gaspreisbremse.
Also an alle, die sich letzte Woche dieses Thema angetan haben... Ich hoffe, ihr habt viel gelernt. Natürlich habt ihr dann euch alle kräftig ans Recherchieren rangemacht und seid jetzt richtige Experten im Thema Investment im Fußball. Es war eine hitzige Debatte. Ihr wisst es alle, ihr habt uns natürlich zugehört.
Nur Hannes hat sich halt ausgeklinkt.
Was heißt ausgeklinkt?
Das war damit Hannes heute zufrieden ist, haben wir ihn heute die Themen aussuchen lassen.
Fußball im Investment mitgebracht.
Nicht, dass er wieder beleidigt ist. Nee, aber stark nur. Richtig, richtig gut. Tee verschüttet hier.
Ja, es ist tatsächlich eine heiße Zeit gerade, ne?
Es ist eine heiße Zeit.
Es ist auch, ich muss sagen, irgendwie, es ist heute in diesem Zimmer so warm wie noch nie.
Ja, aber Noah friert ja die ganze Zeit.
Ja, ich bin eine alte Frostbeule.
Ja, ich würde mal sagen, Noah steht jetzt live im Podcast auf, geht in die Küche, holt Zewa und wischt seine Sauerei auf.
Ja. Für Tschüss, die, die das nicht wissen, wir nehmen unseren Podcast immer in Walles Zimmer auf und Walle ist halt unser kleiner Putzfreak.
Der hat einfach Tee auf mein Handy verschüttet.
Was heißt auf dein Handy?
Ja, das ist hier Tee. Ja,
gleich zur Reparatur.
Ganz wilde Podcast-Einstieg heute. Aber Hannes, wir können ja direkt mal anfangen mit einem live aktuellen Thema. Gerade frisch weitergekommen ins Halbfinale, als erste afrikanische Mannschaft aller Zeiten. Marokko setzt sich 1-0 gegen Portugal durch. Gedanken?
Ich denke, ganz viele Gedanken. Was ich dazu noch sagen würde, das hat nur die letzten 10 Minuten die ganze Zeit gesagt, die erste afrikanische und die erste... islamische Mannschaft.
Arabisch. Ja, weil die Türkei war auch 2002 im Halbfinale.
Ja, aber Türkei spielt ja offiziell in der UEFA-Konferenz mit.
Das stimmt, ja, ist eine UEFA-Mannschaft.
Ja, aber islamisch sind sie trotzdem.
Okay, ja, das stimmt.
Also deshalb arabisch, ja, islamisch, nein.
Und afrikanisch, alles klar. Nee, aber auf jeden Fall Glückwunsch an Marokko. Wir können uns denken, dass jetzt gerade auf den Straßen von Marrakesch und ganz Marokko...
Und ganz Afrika.
Und Berlin...
Und ganz Afrika, das können wir gleich noch diskutieren. Ich denke nicht, dass ganz Afrika gerade durchdreht, aber in Marokko, Berlin, Frankfurt, in Großstädten in Europa, wo es eine große Anteil an marokkanischen Leuten gibt, geht natürlich heute Abend gut was.
Ja, man gönnt ihn ja auch irgendwo, oder?
Naja, also ich glaube, ja, ich kann damit auch direkt einsteigen. Natürlich auch Glückwunsch von mir ist...
Oh, das wollten die jetzt. Ohne Glückwunsch von dir hätten wir gesagt,
da muss man jetzt schon mal einen Glückwunsch aussprechen. Ne? Genau. Das passiert auch nicht alle Tage.
Haben sie sich auch verdient, oder?
Genau. Haben sie sich verdient. Ich habe immer stark gekämpft.
Lob spricht, ja.
Ja, ich meine, das ist natürlich auch, dass man da... Also ich weiß nicht, wie in Konstanz der Anteil ist, aber...
in Konstanz.
Da freut man sich auf jeden Fall.
Klar.
Ja.
Nee, also jetzt nochmal, Butter bei die Fische hier. Natürlich Glückwunsch, ist eine überragende Leistung, gerade auch Favoriten rausgehauen.
Schon den zweiten Favorit,
ja.
Sozusagen. War Portugal ein Favorit?
Ich würde Portugal schon zum Favoriten zählen.
Also zum weiteren Favoritenkreis.
Wenn du dir die Spiele anschaust, so, die haben Top-Spieler in der Premier League, in der spanischen Liga, also die hatten schon...
Gute Mannschaft.
Gute Mannschaft auf jeden Fall.
Aber an was ich jetzt gerade denke, und das ist ja irgendwie so das Relevante, was erleben wir eigentlich bei der WM gerade? Was ist die Quintessenz bei dieser WM? Wir erleben im Prinzip auch, ich will einfach nur mal, das Leitthema von dieser WM ist für mich, die Sphären der Welt gegeneinander. Wir haben den Westen, wir haben die arabische Welt, asiatische Welt, afrikanische Welt, also im Prinzip unsere Hemisphären, die auf einem kleinen Turnier zusammenkommen und da gegeneinander antreten.
Ich erkenne es an Walles Gesicht.
Irgendwie. Und jetzt pass auf. Der Punkt ist
der Unterschied zu jeder anderen WM.
Nein, aber der Punkt ist, dass wir jetzt gerade, dass wir gerade in dieser WM, finde ich nochmal deutlicher, diese Gegensätze.
Hannes riecht gerade in Brian's Tee, was er dazu sehen
will. Nein, aber diese, jetzt pass doch mal auf, jetzt hören wir zu. Ja. Dass wir die Gegensätze erleben, die irgendwie gerade auch die moderne politische Welt irgendwie spalten. Wir haben auf der einen Seite eben den Westen, der irgendwie versucht, den Wohlstand zu wahren und auf der einen Seite Öl aus Katar holt und auf der anderen Seite die Moralkeule auspackt und dann aber auch kläglich verliert. Erster Punkt. Zweiter Punkt, wir haben Marokko, ehemaliger Kolonialstaat von Frankreich, die Frankreich rauswerfen. Das ist ein Wahnsinnsding.
Marokko hat Frankreich nicht rausgeworfen, Marokko hat Spanien
rausgeworfen. Spanien, ja. ehemaliger ja. Kolonialstaat, so rum. Algerien hat gegen Frankreich gewonnen.
Algerien hat nicht gespielt bei der WM.
Bro.
Saudi-Arabien hat gegen
Frankreich gewonnen. Alter, Saudi-Arabien und Frankreich haben nicht gespielt.
Sieht man, dass ich die WM nicht schaue?
Okay, aber also, ich finde es sehr schön, wollen wir die Aufnahme stoppen und wieder von vorne anfangen? Weil Brian gerade einfach 2 Minuten irgendwo ganz falsch
abgeholt. Nein, ich konnte nicht. Also, was ich sagen will, ist, was doch das Interessante von dieser WM jetzt gerade ist, was mich jetzt fasziniert persönlich ist.
Korruption.
Junge, lass mich doch jetzt mal ausreden. dass wir hier alte Kolonialstaaten erleben, die gegen ihre Kolonien verlieren. Und das ist doch irgendwie auch krass. Und dass Marokko als afrikanischer Staat zum ersten Mal weiterkommt. Und das ist für mich schon was Besonderes.
Aber hast du da jetzt nur das eine Beispiel, Marokko-Spanien?
Marokko-Spanien, Saudi-Arabien, Frankreich ist auch so...
Die haben nicht gespielt!
Doch, in der Vorrunde.
Nein!
Wer hat dann 1-0 gegen Frankreich gewonnen?
Doch, Tunesien. Okay. Tunesien, ja. Saudi-Arabien gegen... Doch.
Saudi-Arabien gegen Argentinien.
Genau.
Könnt ihr jetzt mal bitte in euren Handys nachschauen?
Nee, ich weiß es ja. Saudi-Arabien hat gegen Argentinien gewonnen und Tunesien gegen Frankreich.
Oh Leute, ey.
Also aber gut, ich finde es auch ganz weird, dass Brian mit dieser politischen Statements angefangen hat. Ein riesen
Fass aufgemacht.
Alter Gott,
und vor allem er hat sich das die ganze Zeit vorbereitet und hat nicht
treibt, daran denken, dass es treibt mich nur um. Es treibt mich nur um.
Also ich...
Ich dachte eigentlich nicht, dass es so crazy ist.
Also Brian, alle Ehren wert deine Gedanken, aber irgendwie gehe ich da nicht mit.
Ich auch. Also wir können da gerne mitgehen, aber nicht während des Podcasts.
Du machst irgendwie zu viel irgendwie gerade aus der WM. Ich glaube nicht, dass die sich denken, geil. Yo, wir besiegen jetzt unseren Kolonialisten.
Dazu würde ich ganz gerne was sagen. Mich hat es sehr gefreut, dass es Marokko war, die Spanier rausgekickt haben, weil die Spanier sind gegenüber uns Latinos ab und zu sehr arrogant, aber gegen die Marokkaner extremst unsympathisch. Marokko ist ja ein Land, die trennt, was weiß ich, 50, 100 Kilometer. Es gibt sehr viele Marokkaner in Spanien und die Spanier sind nicht die nettesten Gastgeber gegenüber denen. Und deswegen hat es mich auch so gefreut, dass es Marokko war. Das ist mein einziges politisches Statement heute Abend. Yes. Mich hat es sehr gefreut, weil die Spanier oftmals diesen Drang haben, Marokkaner, die in Spanien natürlich auch viele Jobs übernehmen, wie im Service oder Putzkräfte. Und dementsprechend behalten viele Spanier auch die Marokkaner. Deswegen war es auch geil, dass Marokko die rausgekickt hat.
Ja, Tunesien 1-0 gegen Frankreich, so rum.
Danke.
Aber auch ehemaliger Kolonialstaat von Frankreich gewesen.
Ja.
Deshalb, nein, es ist nur, Fußball ist doch immer auch ein politisches Abbild der Gesellschaft.
Aber das war gerade zu viel.
Das war zu deep reingestiegen.
Ich bin zu deep reingestiegen.
Dafür als erstes Thema.
Ja, also okay. Nicht.
Was erleben wir bei dieser Welt? Das sind so politisch-philosophische Fragen.
Nein, aber das interessiert mich halt. Und ich habe darüber auch einen spannenden Artikel gelesen.
Sorry, ich habe fast gerade den Tisch hier umgekippt.
Der sehr gut war und der das irgendwie, finde ich, ganz gut dargestellt hat. Aber vielleicht können wir einfach noch später drauf.
Genau.
Ja, wir haben eigentlich wirklich diese Woche, nachdem, ihr habt es ja letzte Woche alle mitbekommen, wir hatten keine Themen, wir waren relativ unvorbereitet. Deshalb haben wir uns diese Woche lange, lange auf die Folge vorbereitet und deshalb bin ich gerade so erstaunt, dass wir wirklich fast 10 Minuten komplett abschweifen von unserem eigentlichen Plan, weil das eigentliche Thema, worüber wir reden müssen, ganz groß anprangert, unsere neue Website. Leute!
Geil!
Stabil. Also, ich muss sagen, die Arbeitswoche war hart, deshalb ist mein Kopf vielleicht ein bisschen auch eingeschlafen.
Ist mir aufgefallen, dass Brian in jeder Folge sagt, dass sein Kopf nicht da ist wegen der Arbeit?
Genau.
Das machen die bei der
Brian Arbeit. Brian ist der erste immer. Praktikant, den ich kenne, der arbeitet.
Ja, aber dann hast du tatsächlich noch wenige Praktikanten kennengelernt. Also es ist ja schon selten, dass im Praktikum nicht gearbeitet wird.
Es war doch ein Witz.
Es war doch ein Joke, Bulli.
Noah.
An alle, die es nicht wissen, wir haben jetzt eine offizielle Webseite, die wurde erstellt von einem von uns drei, der kein Praktikum macht. Die uns länger zuhören, wissen, wer das ist.
Gib mir doch die Credits, Alter.
Extrem viel Liebe. Bro, ich wollte jetzt eigentlich darauf hinausgehen. Ich bin davon überrascht, wie professionell die Seite ist. Die sieht richtig fancy aus.
Ja, also ich bin kein Coder. Ich habe das nicht selber gemacht, muss man schon ehrlich sagen. Gell? Also da gibt's Tools, mit denen kann man das erstellen. Aber ich hatte einen schönen Tag damit. Wirklich, ich war damit, glaube ich, den ganzen Tag beschäftigt. Ich glaube, so von 8 bis 17 Uhr.
Krass.
Nee, nicht von 8 bis 17 Uhr, von 9 bis 17 Uhr oder so. hat echt Spaß gemacht, doch. Und worauf ich eigentlich, warum ist überhaupt diese Website entstanden? Wir hatten die Idee, eine Kolumne zu gestalten, weil wir alle eigentlich immer ganz gern über Fußball reden, über Fußball nachdenken. Und deshalb dachten wir, jeder Idiot hat eine Kolumne, dann haben wir jetzt auch eine Kolumne. Das sind einfach monatliche Texte, in denen jeweils einer von uns einfach seine Gedanken festhält und zum Ausdruck bringen kann. Und das Thema ist dabei frei wählbar. Ich habe diese Woche, diesen Monat die Kolumne geschrieben. Wer möchte, kann sie natürlich nachlesen auf unserer Website. Hannes packt den Link der Website bitte in die Biografie von unserem
Instagram-Account.
Ja. Und wir packen den Link der Website auf jeden Fall auch noch in die Shownotes bei Spotify. Dann könnt ihr da auf jeden Fall reinschauen und nachlesen. Die Shownotes,
wo sind die,
wenn
eigentlich
man auf die Folge draufklickt.
Shownotes. Was sind eigentlich Shownotes?
Das hier sind die Shownotizen und das hier ist die Show.
Ja, das ist, danke.
Die Show beginnen.
Das Thema eben dieser Woche der Kolumne, und damit mache ich jetzt den perfekten Übergang in unser heutiges erstes Thema rein. Das
wunderbar.
Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft vor über einer Woche.
Leider live miterleiden müssen.
Habt das verkraftet?
Wir waren zusammen essen, muss man dazu sagen, und es wurde leider auch übertragen. Das heißt, wir hatten eigentlich keine andere Wahl, es zu schauen.
Wirklich, der Fernseher liegt neben unserem Tisch.
Ich hätte mich aber auch nicht gewehrt. Also es ist auch keiner von uns aufgestanden und hat die Kellnerin erstochen.
Nee. Ja gut, wir waren noch mehr oder weniger am Essen. Aber
ja.
Dementsprechend haben wir das Spiel auch teilweise gesehen.
Wall und ich haben es noch komplett zu Ende geschaut.
Ich bin ein bisschen früher gegangen. Und
Hannes hat mich gefoltert, ich musste schauen.
Genau,
ich wollte gar nicht, aber Hannes hat mich gezwungen, wirklich.
Ja.
So, du fragst, ob wir es verkraftet haben.
Ja, was sind eure Gedanken? So, habt ihr es verkraftet?
Ich meine, du hast schon die ersten Gedanken, die in deiner Kolumne aufgeschrieben.
Ja. Das waren ja meine.
Ihr teilt die Gedanken.
Hast du auch andere?
Wir haben ja oftmals auch, finde ich, gegensätzliche Meinungen, aber in dem Fall hast du eigentlich richtig gut zusammengefasst, was mich eigentlich auch umtreibt bei dem WM aus. Es ist auf der einen Seite eine gewisse Lethargie, weil wir irgendwie ja alle nicht so richtig diese WM verfolgt haben und es irgendwie allen so ein bisschen egal ist, auch in ganz Deutschland so gefühlt, weil es ja auch diese ganze Drumherum so stressig und so nervig war. Und auf der anderen Seite tut es mir eigentlich leid, weil ich finde, das deutsche Team hat nicht, also so wie ich das jetzt mitbekommen habe, nicht ultra schlecht gespielt und verdient verloren.
Ich finde es ganz cool, dass wir im Podcast gegensätzliche Meinungen haben, denn meine Meinung ist jetzt extrem gegensätzlich dazu. Ich würde sagen, uns war es nicht egal, beziehungsweise ich rede jetzt nur von mir. Ich generalisiere das nicht. Ich finde es schade, dass Deutschland trotz nicht schlechten Fußballs ausgeschieden ist. Ich habe das Spiel gegen Spanien leider nur die letzten 20 Minuten gesehen und das Spiel gegen Japan so halb verfolgt. Aber das Spiel gegen Costa Rica war teilweise sehr attraktiv, schneller Fußball. Das Problem war einfach, dass sie die Tore nicht gemacht haben.
Ja, Chancenauswertung.
Das war echt unfassbar. Da war ja die große Diskussion, warum lässt Hansi Flick Füllkrug nicht von Anfang an spielen und lässt Thomas Müller spielen. Ich denke, Füllkrug hätte vielleicht ein oder zwei Buden mehr gemacht, aber das wäre jetzt auch nicht die Lösung des Problems gewesen. Generell, ich vergleiche es mal mit 2018, denn da sind wir ja auch kläglich gescheitert in der Vorrunde. Ja,
ganz anders, finde ich.
Ganz anders,
ja. Genau. Habe ich auch in der Kolumne geschrieben.
Ganz anders irgendwie. Ich bin 2018 war ich irgendwie verblüfft. Zuerst dachte ich,
ja, man war auch gar nicht darauf vorbereitet, weil man die letzten Turniere alle immer ins Halbfinale kam.
Wir kennen ja Deutschland nicht als schlechte Mannschaft.
Genau.
Weißt?
Ja, das stimmt. Also ich gehe auch bei dir mit und so. Also das ist ein anderes Ausscheiden. Das habe ich auch alles in den Text festgehalten. Das war ja, also damals in Russland war das ja total kläglich und also wirklich
vollkommen verdient.
Unattraktive Fußball, schlecht gespielt. Und diesmal war es einfach auch einfach der wilden Ergebnisse innerhalb der Gruppe geschuldet. Also wie kann es auf einmal sein, dass Japan gegen Deutschland und Spanien gewinnt, aber gegen Costa Rica verliert?
Ja. Also es war auch ein bisschen Spielpech dabei. Und man muss auch sagen, das Tor, das 2-1 von Japan gegen Spanien ist,
war aus.
Hätte nicht gezählt.
Sehr, sehr spannend. Ja. Direkt nach dem Spiel sind aus mehreren verschiedenen Kameraperspektiven ganz deutliche Bilder aufgekommen. Also bei Lanz und Brecht, die haben ja auch einen Podcast, die hatten da diese Woche einen Journalisten, ich glaube, der Süddeutschen Zeitung da, und der hat eindeutig darüber aufgeklärt, dass der Ball 2 Zentimeter im Aus war. Da gibt es Kamerabilder. Und erst ein paar Tage nach und nach hat die FIFA immer wieder neue Bilder nachgereicht, auf denen dann doch relativ deutlich irgendwann zu sehen war, dass der Ball dann noch ein bisschen die Linie berührt hat. Also da ist dann doch sehr, sehr schwierig zu sagen, wie sicher sind wir uns, dass das nicht eine gewollte Entscheidung war.
Schwierig,
können wir
nur spekulieren. Genau. Es ist, also so wie das Verhältnis zwischen DFB und FIFA ist, kann es durchaus sein, dass dann politischer Welle dahinter war.
Mhm.
Aber es ist wirklich reine Spekulation. Okay. Aber es untermauert eben auch deinen Aspekt, dass es halt auch ein bisschen Spielpech war, das halt dazu geführt hätte. Ne? Also wenn das Tor nicht gefallen wäre, wäre Deutschland weiter. Keine Ahnung, vielleicht wären sie jetzt im Halbfinale, wer weiß.
Du hast halt, also bist nicht gegen Costa Rica oder Spanien ausgeschieden, du bist eben ausgeschieden, weil du eben
schlau-dumm gegen Japan
gespielt hast. Japan verloren
hast. Das war praktisch das Schlüsselspiel. Das ist halt ein Spiel, was du halt gewinnen musst oder
unentschieden. Aber nicht, wenigstens ein Unentschieden.
Ja,
das
ja auch
diese das, wovon viele sprechen bei diesem Japan-Spiel, ist, dass Deutschland ja 70 Minuten gut gespielt hat.
Als Gündogan drin war.
Hin oder her, aber das waren ja gute 70 Minuten, steht auch überall. Und dann die letzten 20 Minuten haben sie einfach das Spiel aus der Hand gegeben. Das
war ein Coaching-Fehler. Ja. Gündogan da rauszunehmen, muss ein Coaching-Fehler gewesen sein, weil der war ja gut, der hat das Spiel gelenkt und dann kam Goretzka und es kam durcheinander, anscheinend.
Aber es ist ja auch spannend, dass du Coaching-Fehler ansprichst, weil Hannes hat es ja vorhin auch schon gesagt, Füllkrug wäre eine Alternative gewesen von Beginn an gegen Costa Rica. Man hatte genug Chancen in der ersten Halbzeit.
Ja.
Es wäre theoretisch auch möglich gewesen, gegen Costa Rica 7-8-0 zu gewinnen. Die Chancen waren da.
Ja.
Das war kein Problem eigentlich. Füllkrug wäre die Alternative gewesen. Klar, bin ich aber auch bei dir. Den hätte ich jetzt auch nicht von Anfang an spielen lassen irgendwie. Aber warum spielt Havertz nicht von Anfang an?
Das ist eine gute Frage.
Das sind Fragen über Fragen, die keiner, glaube ich, beantworten kann.
Glaubt ihr, es gibt diesen Bayern-Bias?
Achso, nee, den reitest du jetzt rein.
Ich glaube nicht, dass es den Bayern-Bias gibt, aber es gibt halt Spieler, mit denen er sich mehr vertrauen kann, mit denen er mehr Vertrauen hat als mit anderen, und das liegt auch in seiner Bayern-Zeit, würde ich jetzt mal.
Ist es ja ein Bayern-Bias.
Ganz kurz, ich würde aber auch sagen, dass es vielleicht mit Havertz daran liegt, dass Havertz in der Vorbereitung auf die WM in der neuner Position unter Flick nicht sehr erfolgreich war.
Ja, das kann natürlich schon sein, aber wenn ich sehe, Thomas Müller oder allgemein alle Bayern-Offensivspieler, die da gespielt haben, haben irgendwie Ladehemmungen und treffen irgendwie das Tor nicht mehr.
Das ist krass. Ja. Nee, es war echt
also, ich meine, in Costa Rica haben sie ja 4 Tore geschossen.
Ja, aber wer hat sie geschossen?
Havertz zweimal und Füllkrug 1 und...
Füllkrug, genau. Füllkrug hat zweimal.
Füllkrug, nee, Havertz hat 2, Füllkrug 1 und 1 Gnabry.
Ja. Also ich glaube, man muss da wirklich, sorry, das ist jetzt ein bisschen Phrasenschwein, aber Big Picture ein bisschen anschauen, weil ich glaube, für dieses WM aus sind ganz viele verschiedene Faktoren verantwortlich. Nicht nur die sportlichen, sondern auch die politischen, die sozialen Faktoren haben da enorm reingespielt in dieses Aus, weil das war ja, also 2018 war es wirklich Unvermögen und 2021 war es, kann ich schwierig beschreiben, was jetzt wirklich der Grund war, warum sie verloren haben.
Andere starke Mannschaften, würde ich sagen.
Ja, 2021 war auch sehr gut.
England war so gut, ja.
Aber dieses Jahr war es ja so verkorkst, auch also diese politischen Aktionen drumherum, ich glaube, das hat auch der Mannschaft letztlich nicht wirklich gut getan.
Ja.
Und deshalb, das spielt, glaube ich, meiner Meinung nach auch zu den sportlichen Faktoren, zu den Coaching-Problemen mit dazu.
Hannes hat hier gerade ganz wild rumgefuchtelt, also genau. Unbedingt was sagen will. Hannes, sprich.
Man muss bei Valle und Noah oftmals so wild rumfuchteln, weil man sonst nicht zu Wort kommt. Beide sind ja hervorragende Redner. Ich habe das Gefühl.
Redende.
Ich habe das Gefühl, ich muss mich da ab und zu durchsetzen. Was ich sagen wollte: Deutschland war, das ist auch ein bisschen damit, was du gemeint hattest, Noah. Danke. Katar und FIFA waren recht froh darüber, dass Deutschland weg ist aus der WM, weil Deutschland die einzige Mannschaft war, die auch noch während des Turniers so einigermaßen diese politische Statements gemacht hat.
Ja,
und ich denke, es kamen jetzt auch ein paar Berichte darüber raus, das war auch ein Grund dafür, dass die Stimmung innerhalb der Mannschaft nicht gut war. Es waren ja nicht alle Spieler damit einverstanden, dass sie die Dybala-Mask vor dem Spiel machen.
Ja.
Also es war generell, es war ein Turnier krass für die deutsche Mannschaft, was von Anfang an in meinen Augen... zum Klagen verurteilt war. Wisst ihr, was ich meine?
Und da ist auch, finde ich, da sind auch wieder, und auch da muss man wieder drauf schauen, dass ganz viele verschiedene Faktoren daran schuld sind.
Ja. Jetzt ist Oliver Bierhoff zurückgetreten. Der war seit 2006 Manager, ja. Sportdirektor, früher. Alles.
Es oder, ist ja so,
ich glaube, hat er,
hat er übernommen.
2004
hat er übernommen. Er war 18 Jahre Manager.
Das ist schon krass. Genau, das wollte ich vorhin erwähnen.
Oliver Bierhoff ist die Merkel des DFB.
Das kann sein. Nee, aber was ich erwähnen wollte, Deutschland braucht jetzt so einen Umbruch, wie es den nach der Kack-EM 2004 gab. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, es gab in der EM 2000 und der EM 2004 keine K.O.-Spiele für die deutsche Mannschaft, weil die auch in der Gruppenphase ausgeschieden sind.
Und auch da waren gerade...
Sorry. Nee, mach ruhig.
Vor allem auch gerade 2004 war ja anscheinend, also ich meine, ich habe das nicht geschaut damals, anscheinend war das ja auch spielerisch Katastrophe und die einzigen Lichtblicke waren Schweinsteiger und Lahm. So,
das heißt, der eigentliche Umbruch hätte eigentlich schon 2018 stattfinden müssen.
Genau.
Ja. Absolut, absolut. Und was vielleicht einziger Punkt, der da positiv stimmt, ist, dass wir jetzt auch wieder, sag ich mal, ein paar Lichtblicke haben, die möglicherweise die Benchmark für die nächsten Mannschaften
bilden. Schlotterbeck.
Mit Jamal Musiala. Und ich sag's ehrlich, ich habe da vielleicht auch meine Meinung geändert, Fülle. Weil das ist mir jemand.
Füllkrug. Ja, er ist 29.
Nein, aber pass auf, mein Punkt ist, einfach meine These jetzt einfach, warum das vielleicht ein Spieler sein könnte, auch für die, für, sagen wir mal, für 2024 noch, ja. Weil man sich mit dem identifizieren kann. Weil der wieder dazu beitragen könnte, dass man sagen würde, ach ja, den kenne ich, der ist irgendwie nahbar, der spielt nicht bei Bayern und nicht bei Dortmund, sondern ich glaub, ist einfach eine These von mir,
ja.
Ist nehme ich mit aus dem Turnier.
Diese These von dir verstehe ich. Ich denke nur, dass diese Identifikationsfigur, die wir mal vermisst haben in der Mannschaft, das habe ich mit einem sehr guten Kumpel von mir besprochen, die wird uns weiterhin fehlen, weil wir einfach aus dem Alter raus sind, wo wir in der Fußballmannschaft eine Identifikationsfigur brauchen. Also 2006, 2008, 2010 waren ja für uns Identifikationsfiguren Schweini, Lahm, Poldi, weiß aber für die Leute, die 10 Jahre vor uns geboren sind, war halt damals Kaan Ballack die Identifikationsfigur und die haben 2014 auch keine Identifikationsfigur mehr gesehen.
Das ist, finde ich, eine gewagte These. Muss
ja.
Weiß ich nicht, ob das stimmt, weil
doch, also ich bin jetzt
also mit einem Schweinsteiger mit Blut im Auge, also kann sich glaube ich jeder
erinnern. Aber das war halt auch dieses dramatische Bild, das ist auch nochmal völlig überspitzt formuliert, aber ich weiß nicht, mit diese ewige Debatte mit irgendwelchen Identifikationsfiguren, irgendwie geht es mir auch auf den
Sack. Es ist generational, also wirklich, wie gesagt, ich denke, die Kiddies, die sind jetzt 8, 9, 10 Jahre. Generational, ja.
Gibt es das Wort?
Klar.
I don't think so.
Also auf Englisch generational. Also okay. Generational.
Wir können ja auch wieder auf Englisch schwitzen. Haben wir schon mal geschafft, ne?
Also, ich, wie gesagt, ich denke jetzt auf dem Pausenhof in den Schulen, da sind die 8-jährigen und 9-jährigen Kiddies schon so, dass sie sagen, hey, ich will so Kimmich sein, ich will Musiala und Goretzka sein.
Ja, ich glaube, da reden wir auch das Thema so ein bisschen tot, ehrlich gesagt. Weil
schon 100 Mal drüber
geredet haben. Man kann das auch eben, es kommt auch so ein bisschen drauf an, was passiert, was kommt noch. Irgendwas wird sich schon bilden und die Mannschaft braucht halt auch irgendwie Erfahrungen und Geschichten, damit sich überhaupt sowas bildet.
Also damit wir jetzt nicht zum 500. Mal über dieses Thema Identifikationsfiguren reden, nicht zu einer Schallplatte werden, wie Brian immer ganz gern sagt. Hannes hat vorhin das Thema Umbrüche angesprochen. Ja, Oliver Bierhoff ist jetzt weg.
Übrigens bei der Post, die heißt jetzt die Post.
Wer ist bei der Post? Das verstehe ich nicht.
Nee, Oliver Bierhoff ist jetzt bei der Post.
Die heißt jetzt die Post.
Der ist jetzt
also
die
ist Post. Er wirklich bei der Post?
Also der ist jetzt der Manager geworden, der macht halt einen Umbruch bei der Post und hat sie jetzt umbenannt in die Post.
Ich dachte,
das ist der neue Markenname.
Der Witz wäre doch, dass er sich mehr Zeit für die Familie nimmt und deshalb jetzt seine Familie die Familie
nennt. Ich habe das jetzt einfach umgemünzt mal.
Okay, eigentliches Thema, worüber wir reden wollten. Hannes hat schon das Thema Umbrüche angesprochen. Wäre ein konsequenter Umbruch gewesen, auch noch die Trainerposition auszutauschen? Oder ist es eigentlich Quatsch?
Gute Frage. Ich denke, dass es Quatsch ist. Ich würde auf jeden Fall Hansi Flick die EM im eigenen Lande noch geben, zu beweisen, dass er es drauf hat. Er hat aus einer Bayern-Mannschaft 2020, die keinen attraktiven Fußball gespielt hat, Triple-Gewinner gemacht.
Eine der besten Mannschaften des...
Genau. 7 Titel in einem Jahr.
6 Titel. Die haben...
Ne, 7 mit Supercup. 7.
6 mit Supercup.
Das hat aber...
Die haben,
ist auch egal,
aber es sind 6, ist auch egal, es sind aber 6. Nee, die haben sehr attraktiven Fußball gespielt. Jetzt hat er, ich denke, ehrlich gesagt auch aus Nervosität aus ein paar Fehler gemacht. Also ich denke, so ein Wirklich, Fehler war, ja? Hummels nicht mitnehmen. Ein Fehler war
Klose es gegen... nicht mitnehmen.
Klostermann mitnehmen.
Genau, so, es waren keine Fehler drin, aber ich denke, jetzt hat er mehr Zeit. Und jetzt hat er vielleicht jetzt nicht so große Erwartungen in sich.
Aber Zeit, ja, aber Thema er Zeit hat er schon.
Nachher stellt er trotzdem wieder Sané, Gnabry auf und dann herzlichen Glückwunsch, dann treffen wir wieder kein Tor und dann... Mann!
Aber du hast halt überragende Sanés und Gnabrys und Musialas
bei Wann war die also Sané
das letzte Mal? Ja, aber da kommen wir doch auf das große deutsche Thema. Wir haben keinen Stürmer wieder zurück. Ja. Wir haben keinen Neuner. Wir haben keine
jetzt,
Leute.
Wie sind wir denn jetzt wieder von dem Thema weg? Ich möchte wissen, ob der Trainer ausgetauscht
wird. Ja, okay, da habe ich tatsächlich einen Take dazu. Ich finde auch, ich stimme dir zu, nein. Aber ich finde, die Co-Trainer sollten ausgetauscht werden. Weil mein Punkt ist, seit 2016 ist Markus Sorg dabei. Und der hat auch, und jetzt kommt, das ist einfach eine Freiburg-Story, der hat Freiburg 2011, 2012 übernommen. Und wir kennen alle Freiburg, die Trainer bleiben extrem lang da, die werden eigentlich immer, ne, wenn es passt. Der war ein halbes Jahr da.
Aber
lass mich mal kurz, pass auf.
Ja, natürlich, ich sehe den Punkt.
Also, war ein halbes Jahr da. Und das ist ja für Freiburg-Verhältnisse wirklich extrem kurz. Und
für es alle hat kurz.
Gar nicht gepasst.
Oh, für Schalke-Verhältnisse ist das recht lang.
Und ich will jetzt dem Mann nichts vorwerfen, aber es ist irgendwie, also scheint da ja einen Zusammenhang zu geben auch, dass der seit der 2016 dabei ist, auch das sich alles verschlechtert hat.
Aber absolute Gegenthese, Hansi Flick hat seinen eigenen Co-Trainer mitgebracht.
Ja, aber Markus Sorg ist ja trotzdem nur noch da.
Ja, aber das juckt doch Hansi Flick nicht, ob da jetzt mal Markus Sorg daneben sitzt. Der hat doch seinen eigenen Co-Trainer mitgebracht.
Ja, das ist doch nur mein Take. Ich sag, das ist meine Meinung zu der Frage, ob man den Trainer austauschen sollte. Man sollte sich überlegen, wenn wir einen Umbruch wollen, dann müssen wir vielleicht die Leute.
Vielleicht rausnehmen. Müssen wir mal alle aus der Generation Löw, Pira, Frau schmeißen.
Die meisten, ganz kurz, die meisten sind ja schon weg. Andi Köpke war der Torwarttrainer, der ist nach der.
Kommt übrigens WM. Der Torwarttrainer von Freiburg jetzt, ja.
Okay. Der ist gegangen. Jetzt ist Bierhoff weg, jetzt ist Löw weg. Ist weg. Wir haben seitdem auch einen neuen DFB-Präsidenten.
Bernd Neuendorf.
Der Umbruch in der Management-Etage hat ja schon stattgefunden.
Ja, mit Bernd Neuendorf wird kein Umbruch stattfinden, auf jeden Fall. Das ist die Generation Aki Watzke. So, das ist jetzt auch wieder die
Art. Aber warum sind wir jetzt wieder bei der Management-Etage? Ich
spreche über den Trainer. Ja, aber da gibt es nicht so viel zu sagen. Entweder ja oder nein.
Wir sagen nein. Ja, und das ist, da bin ich eben bei euch, weil ich verstehe das auch gar nicht, dass. Ich finde, es ist zu früh.
Viel zu früh,
das ja. zu sagen.
Die Frage ist, wer wird denn da jetzt kommen? Also genau. Tuchel und Klopp haben keinen Bock wahrscheinlich. Klopp
wird es wohl nicht machen, ey.
Und Domenico Tedesco ist, glaube ich, nicht die beste Wahl, auch wenn er Deutscher wird auf Italiener Scheiß
mit Namen. Wie wäre es mit Jens Keller?
Ich glaube, das ist der nicht so schlechter Trainer.
Mirko Slomka.
Eine ganz gewagte These von mir ist an der Stelle.
Christian Groß.
Der wird ja dann immer dann sagen, ja, für Österreich haben wir gerade halt gespielt.
Nach der WM 2026, falls Deutschland da wieder auch scheitern sollte und nicht so gut ist und bis dahin die Person besser geworden ist, übernimmt Miro Klose.
Ja, das kann natürlich sein.
Das kann echt sein, ja. Aber was ich auch noch sagen wollte, sollte Klopp übernehmen, ich halte nicht so viel von Klopp.
Nein.
Also ich finde Klopp jetzt kein Genie, kein taktisches Genie. Ich finde, bei Liverpool wird er oftmals dafür gratuliert, was für eine geile Mannschaft er zusammengestellt hat. Die wurde zusammengekauft.
Ja, aber muss Klopp, also das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wir haben ja die ganze Qualität in der Mannschaft.
Ja, ja.
Das heißt, eigentlich musst du kein taktisches Genie sein. Du musst ja eigentlich nur motivieren.
Eigentlich brauchst du nur Tore.
Absolut.
Warum schafft Hansi Flick die Spieler nicht zu motivieren? Bei der Nationalmannschaft.
Ich denke, bei diesem Turnier war es wirklich wegen dieser politischen Lage.
Also es ist ja so gewesen, vielleicht kurz den Bogen spannen, auch wenn es jetzt noch einen Moment dauert. Es war ja bei dieser One-Love-Binde, geht's ja, das war ja so der Kernpunkt der Debatte.
Ja.
Die wurde ja eigentlich von Niederlanden gegründet, die Initiative.
Mhm.
Die haben gesagt, das machen wir zusammen als europäische Verbände, weil uns das alles ankotzt. Es hat sich abgezeichnet, dass es nicht klappt. Also haben die Niederländer gesagt, okay, dann lassen wir es. Basta, wir spielen jetzt einfach Fußball. Ende der Debatte.
Und naja, Deutsch, auch nicht ganz. Sie haben auch mit Arbeitsmigranten trainiert und so.
Okay, aber das ist so ein einheitliches Ding gewesen. Und das war eine gute Aktion. In Deutschland wurde die Debatte weitergeführt. Die Spieler waren in sich zerstritten und wussten nicht, was sie machen sollten.
Genau.
Die Innenministerin kommt und erdreistet sich, mit dieser One-Love-Binde im Stadion zu stehen und macht dann noch ein Foto mit Gianni Infantino, der da lachend den Daumen hochreckt. Und dann kommen irgendwelche DFB-Mitarbeiter, die in Regenbogenfarben sich aufstellen, das nicht mal abgefilmt wird. Und dann kommt noch die Aktion mit dem Handvoll im Mund. Also das ist doch alles, das ist nicht koordiniert, das war total durcheinander. Und
ja, vielleicht hätte man die Mannschaft irgendwann mal ausklammern müssen, dass die politischen Statements sagen müssen, okay, ihr seid die Mannschaft, ihr spielt Fußball,
die Mannschaft,
wir machen den Rest.
Ja. Es gab keine andere
Mannschaft. Vive la Mannschaft.
Es gab keine andere Mannschaft, die sich während des Turniers so versucht hat, in diesem politischen zu bleiben. Wie du sagst, die anderen Verbände, die anderen 8 Verbände, die auch diese One-Love-Binde tragen wollten, die haben gesagt, okay, wir lassen
die Briten knien halt, Engländer.
Es ist ja auch egal, was man, also ich finde ja auch, also ich will überhaupt nicht sagen, dass die politischen Statements falsch waren. Also das war gut. Ja. Aber ich vermute einfach mal, auch so was man ja mitbekommen hat, hat das jetzt nicht so der Mannschaftsatmosphäre geholfen, dass sich vielleicht Goretzka und Neuer für das Mund vorhalten und alle anderen gesagt haben, nee, mach mal nicht, aber Goretzka und Neuer sind halt.
Aber irgendwie finde ich es auch schwierig, dass jetzt irgendwie. Ich finde die Erklärung ist zu einfach. Ob ich jetzt meine Hand da vor den Mund halt vorm Spiel oder nicht, sollte nicht beeinflussen, ob ich gegen Japan noch
zwei. Als Trainer hatte Hansi Flick auf jeden Fall einen sehr schwierigen Job bei dieser WM, zwischen diesem politischen und diesem fußballerisch hoffentlich erfolgreichen zu balancieren. Mhm. Ich denke, da waren auch viele Kommunikationsfehler zwischen der Management-Etage und der Mannschaft. Und deswegen denke ich, auch wenn das jetzt krass klingt, können wir Hansi Flick nicht auf diesem Turnier festnageln, sondern müssen gucken, wie es denn ist, wenn es ein Turnier gibt, die EM 2024 bei uns hier im eigenen Lande, wo es wirklich nur um den Fußball geht, wo es keine politischen Statements gibt, wo keine Mannschaft ein politisches Statement setzen wird, sondern einfach die Mannschaft sich darauf konzentrieren kann. Okay, komm, wir spielen.
Schon bei 2021 schrecklich. Da gab es ja auch schon die ganzen Hin und Her und Flagge zeigen oder nicht.
Genau, nee, es war, also die deutsche Fußballmannschaft sollte sich darauf konzentrieren, Fußball zu spielen, und ich denke, dafür ist Hansi Flick der geeignete Trainer, der uns hoffentlich 2024 mindestens ins Halbfinale bringt.
Ja, ich finde die Erklärung trotzdem so einfach, weil das sind Fußballprofis, das ist ein Profitrainer. Lass die ganze Debatte draußen sein. Wenn ich eine Stunde vor Anpfiff mit meiner Mannschaft in der Kabine sitze, dann muss ich denen das verklickern können und sagen können, Leute, ihr seid Berufsfußballer, das ist euer Beruf, ihr seid Profisportler. Ihr geht jetzt da raus und ihr reißt euch jetzt den Arsch auf, um weiterzukommen. Warum kriegt, also das nicht hinzubekommen, hat nichts damit zu tun, ob die sich jetzt die Hand vor die Schnauze
halten. Doch, du weißt ja nicht, wie es Minuten vor Anpfiff in dieser Kabine war.
Aber dann nehme ich ihn ja genau da in die Schuld und sage, genau dann musst du es doch als Trainer hinbekommen und sagen, okay, jetzt ist Fußball, geht's raus, spielt's Fußball.
Ja gut, aber das ist natürlich eine Attitüde, die haben nur ganz wenige Fußballtrainer. Und Flick sicherlich nicht. Das ist ja kein Motivator, der ist ja nicht in der, sag ich mal, à la Klopp.
Genau, und das ist das Problem,
was ich meine. Ja, aber der Punkt ist doch bei Flick, was er ist ja ein Menschenkenner. Er kann mit Menschen umgehen, er kann mit Spielern umgehen, mit unterschiedlichen Spielertypen. Das hat er bewiesen. Aber er ist jetzt nicht jemand, der vor dem Spiel die Menschen einpeitscht. Das ist einfach nicht sein Spieler. Das ist ja auch okay. Finde ich auch okay. Ja. Und deshalb glaube ich nicht, dass das der springende Punkt ist, sondern dass du halt in einer Mannschaft bist, die sich gar nicht gut kennt, weil sie auch kaum trainiert hat vorher. Erstens, also es ist ja generell bei Nationalmannschaften so,
das ist
überhaupt kein Grund, aber das dazu mit diesem Druck, der auf diesen Spielern lastet, noch dazukommt. Und vor allem, man darf nicht vergessen, die deutschen Fans haben in jedem Bundesligaspiel kurz vor der WM Krankstimmung gegen die Katar-WM gemacht. Und das kann auch schon durchaus Einfluss haben auf die Gedanken von Profis.
Das ist krass, darüber hatte ich noch gar nicht gedacht. Klar, es ist schon komisch, wenn du als Fußballprofi das Gefühl hast, in meinem Land, für die ich eigentlich kicke, hat also jemand Bock, dass ich erfolgreich bin.
Vor allem zum Beispiel,
das WM generell.
Zum Beispiel Gündogan in England, da war es zum Beispiel nicht so. Das ist natürlich auch eine ganz andere Herkunft
dann. Alter, wie krass, darüber könnte ich meine Masterarbeit schreiben.
Wenn du mal einen Master anfängst.
Ja, kein Bock.
Aber das bringt uns zur nächsten Frage. Was müsste denn, Hannes hat es auch schon angesprochen, EM 2024, was muss denn fußballerisch in der Mannschaft passieren, dass sich was ändert? Also, dass wir 2024 wirklich ein Sommermärchen bekommen und nicht in der Gruppenphase gegen, weiß nicht, Slowenien ausscheiden.
nur ganz kurz dazu, ich weiß noch, nachdem Deutschland ausgeschieden ist, sind Walle und ich zur U-Bahn-Haltestelle gelaufen und haben geheult vor Lachen an den Gedanken, dass wir in der Vorrunde EM 2024 scheitern, weil wir unentschieden gegen Nordirland spielen. Uns einen Arbeitssieg irgendwie holen gegen
Albanien
und dann verlieren wir gegen Slowenien 3-1 oder so.
Und dann fliegen wir raus.
Ich denke, die Faktoren, die zu einem EM 2024 Sommermärchen 2.0 führen, sind nicht nur sportlich, sondern auch drumherum. Und das allererste, was dazu führen wird, ist die Tatsache, dass es ein nicht kontroverses Turnier ist im Sommer.
Das haben wir jetzt ja alles schon durchgekaut, ja. Das haben wir gerade nicht, aber sportlich. Sportlich war es ja einfach nicht schlecht, aber auch nicht überzeugend.
Also ich glaube, die Frage lässt sich eigentlich recht einfach beantworten. Wir brauchen jemanden, der Tore schießt. So, also, weil das war...
Und jemand, der sie verteidigt.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Wir haben Costa Rica hatte 2,5 Chancen und hat zwei Tore gemacht. Ja. Also
wir brauchen jemanden, der Tore schießt, und wir brauchen eine Mannschaft, die mehr als ein Spiel, eine Viererkette oder eine Dreierkette... die mal mehr als ein Spiel zusammenspielt, glaube ich.
Ja, vielleicht sollte er halt auch mal bei diesem ganzen Kack-Freundschaftsspielen in Nations League und whatever, vielleicht sollte er sich halt da mal eine Defensivreihe bilden und nicht dann auf einmal einen Klostermann aus dem Hut zaubern in Katar.
Also die Viererkette, die war schon... Also da hätte er vielleicht auch mal Dreierkette spielen können. Ich meine, wir wissen ja von auch eigener Erfahrung, dass es nicht schlecht ist.
Okay, es ist gut. Wenn alle Beteiligten sich beteiligen.
Nee, das stimmt schon. Ich denke, Flick wäre gar nicht... Also es wäre nicht falsch, wenn er die letzten, sagen wir mal, 4 oder 5 Vorbereitungsspiele auf die EM 2024 mit der Aufstellung spielt, mit der er dann wahrscheinlich ins Turnier geht.
Mhm. Also aber gleichzeitig bleibe ich bei meinem Punkt. Wir brauchen einen kaltschnäuzigen Angreifer. Den haben wir nicht... Wir haben jemanden wie Havertz, der das durchaus kann. Der ist nämlich, finde ich, der auch in den wichtigen Spielen trifft. Aber der muss auch wirklich in diese Position noch reinwachsen mehr, finde ich. Und auch das Vertrauen, glaube ich, von Flick bekommen.
Ist ja aber auch noch in 2 Jahren. Vielleicht ist Moukoko bis 2 Jahre der Kandidat.
Durchaus. Aber er ist nicht dieser Knipser, den vielleicht Deutschland mal doch wieder bräuchte.
Vielleicht wird es.
Ja, das wissen wir ja nicht. Das eben, aber das wäre jetzt mein Punkt, was wir brauchen sportlich.
Ja.
Und ich glaube, dritter Punkt, das ist jetzt nicht ganz so sportlich. Ich glaube, wir müssen von dem Gedanken wegkommen, dass wir ein zweites Sommermärchen wollen. Weil es gibt ein Sommermärchen und ich glaube nicht, dass es nochmal diese Stimmung gibt, weil auch eine EM nicht eine WM ist. Einfach also kann es sein, aber ich glaube nicht, dass es so krass wird. Und ich würde mich aber freuen, wenn es ein schönes Turnier wird mit guten Spielen, mit einer guten Stimmung und irgendwie keinen so krassen Kontroversen, wo wir alle irgendwie drüber streiten eigentlich nur. Ja. Also das wäre, glaube ich, mein Wunsch und das wäre, glaube ich, auch einer der Faktoren, wo wir wieder erwarten können, dass es sportlich auch wieder erfolgreich wird.
Auch wenn die Nations League wenig Leute interessiert, denke ich, wäre es auf jeden Fall gut, wenn Deutschland jetzt in den nächsten anderthalb Jahren
den Wettbewerb mal ernst nimmt.
Genau, dass die halt auch mal da performen. Also es kommt auf jeden Fall nicht schlecht an, wenn die mal... Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gesehen habt. Deutschland hat ja ein Spiel in der Nations League 5-2 gegen Italien gewonnen.
Ja.
Da war bei mir kurz so ein Feeling, als ob ich wieder 12 wäre und Schweine
glauben sich kurz.
Genau. Ja. Nee, also ich denke, es ist ganz gut, auch wie gesagt, wenn das niemand ernst nimmt, wenn die deutschen Profifußballer, wie du sagst, das ernst nehmen und da performen.
Ja, ich bin da voll bei dir. Diesen Nations League, das Format ist bei Spielern auch sehr unbeliebt, weil es halt extrem, also es bedeutet halt einfach mehr Spiele, ist total anstrengend für die Spieler.
Ja, sehe ich auch.
Aber vielleicht muss man das jetzt halt einfach mal ernst nehmen, um mal wieder eine Mannschaft zu bilden.
Ja, also
und dann, wenn du gegen Färöer spielst, dann schießt dir halt einfach mal 9-0 aus dem Stadion spiel nicht immer so komisch 2-1. Weil überzeugend war kein Spiel von Hansi Flick beim DFB bisher. Keins.
Sein erstes Spiel war gegen Liechtenstein 2-0.
Ja. Also wirklich?
Wir haben kein
überzeugendes Spiel von Hansi Flick beim DFB.
Zur Info, wir haben vorgestern haben wir das Video geschaut, 49 Tore von Lukas Podolski in seiner Nationalmannschaftskarriere. Da waren halt Spiele dabei, 6-0 Liechtenstein, 13-0 bei San Marino.
Ja, ja.
13-0 haben die mal abgeknallt.
Das gibt's nicht.
So, mehr, ja. Und da war ich als Kind auch mal dann so, da war man auch so, okay, das ist eine Macht.
Ja.
Und das hat halt, also das ist eine, also man muss, das zitiere ich jetzt aus dem Spiegelartikel, ich glaube von Peter Ahrens, ist eine Verzwergung des Fußballlandes Deutschlands. Und das muss man einfach so sagen, wie es ist.
Ich hoffe, ehrlich gesagt, auch wenn es nicht viele hören wollen, dass der FC Bayern München und Borussia Dortmund eine erfolgreiche Champions-League-Saison spielen und das nächste Jahr auch, weil wir ansonsten uns irgendwann mal dieses Fußballland Deutschland abschmieren können, wenn die Nationalmannschaft
so kacke performt. Es ist im Moment auf jeden Fall... Nicht mal ansatzweise Top 10.
Nein. Also jetzt mal ausgeklammert, diese FIFA-Weltrangliste, die komisch zusammengestellt ist.
Belgien Zweiter.
Ja, momentan ist Deutschland, beziehungsweise hat Deutschland in den letzten drei großen Turnieren nicht gezeigt, dass sie eine große Fußballnation sind.
Nein.
Es gibt, das habe ich schon oft gesagt, aber es gibt jetzt Kinder, die sind 12 Jahre alt, die wissen nicht, dass Deutschland eine erfolgreiche K.O.-Phase spielen kann.
Ja, auf jeden Fall.
Kimmich hat bei 2 WMs 0 K.O.-Spiele.
Ja, ich habe es ja in meiner Kolumne auch geschrieben. Das letzte deutsche gute WM-Spiel war 2014 gegen Argentinien.
Ja. Und selbst das war
nicht gut.
War eigentlich erst nicht ein gutes Spiel.
War halt kämpferisch. Ich weiß nicht, ob ihr da...
Das letzte gute Spiel war gegen Brasilien.
Genau, ich weiß nicht, ob ihr da mit mir mitgeht. Ich finde, Endspiele sind nie überragende Spiele, weil es oft so... Da traut sich keiner so richtig
was. Deshalb war das ja auch sehr untypisch 2018, dass Frankreich Kroatien 4-2 für Frankreich ausging. 6 Tore in dem WM-Finale, sehr, sehr untypisch. Ja. Eigentlich fallen da immer nur so 1-2
Tore. Aber das lag an der starken Offensiven von beiden Mannschaften.
Ja. Und ich denke auch, das lag auch daran, dass Kroatien mit offenem Visier gespielt hat. Die haben sich gedacht, das ist zum Beispiel mein Take, die haben sich gedacht, wir sind jetzt so weit gekommen, lass versuchen Tore zu machen. Wenn wir auf die Defensive spielen, haut uns Frankreich 2-0 weg und wir haben kein Tor gemacht. Vielleicht schießen wir halt 2 und dann steht 2-2 aus.
Ja. Geiles Tor von Perisic auch.
Aber Jungs, mit Blick auf die Zeit... Mit Blick auf die Zeit, ich habe euch was mitgebracht. Letzte Woche haben wir das erste Mal ein kleines Fußballquiz gemacht.
Dein Schwanz.
Und es ist wirklich... das ist echt nicht witzig. Es ist sehr gut angekommen bei euch. Und ich hoffe auch bei den Hörerinnen. Ich weiß nicht, wir haben kein Feedback bekommen. Deshalb habe ich euch heute wieder ein Quiz mitgebracht, ein WM-Spezial. Das ist allerdings blöd, weil ich habe mir das gestern ausgedacht und... damals war noch Top-Favorit Brasilien für mich.
Ah.
Auf dem WM-Titel ist es leider nicht mehr dabei, aber das Quiz richtet sich ein bisschen so an den für mich eigentlich 3 Top-Favoriten, jetzt sind es nur noch 2, Frankreich, Argentinien, Brasilien auf dem Titel.
Okay.
Jetzt sind es nur noch Frankreich und Argentinien, aber das Quiz richtet sich ein bisschen danach
aus. Und England, sorry.
Ja, aber das ist beides Quiz.
Das ist mein Quiz.
Ja, und England fliegt heute raus.
Nur ist mein Quiz.
Ja, mach Junge.
Mach es! Und ich würde mal die 3 Mannschaften, ich habe es euch gerade genannt, Frankreich, Argentinien, Brasilien. Wie viele WM-Titel hat denn jeweils jedes Land gewonnen? Und bevor ihr jetzt eine Antwort gebt, schreibt ihr die Antworten in eure Handys und wir lösen danach auch, damit wir euch nicht gegenseitig hier die Antworten wegnehmen.
Ja, das
und wenn
ist
ihr, also Brasilien, Frankreich, Argentinien, wir suchen, wer hat wie oft den Weltmeistertitel gewonnen. Ich kann euch dazu sagen, insgesamt gab es bisher 21 Weltmeisterschaften. Im Hintergrund ist Gehupe von den marokkanischen Fans.
Wie nice wäre es jetzt, Marokkaner zu sein?
Ja. Wie oft? Also, sollen wir auflösen?
Wie viele habt ihr beide jetzt alle 3 Mannschaften aufgeschrieben?
Ja.
Alles klar. Was habt ihr denn so bei Brasilien?
5.
Richtig. Frankreich?
2.
Richtig. Argentinien?
2.
Alles richtig.
Ja, das ist einfach.
Ich denke, Noah und ich würden es auch hinkriegen, dir zu sagen, in welchen Jahren die jeweils gewonnen haben.
Klar.
Das ist jetzt nicht die Frage.
58, 62, 70, 94, 2002 von Brasilien.
Frankreich hat 98 und 2018.
Argentinien 78 und 86.
Richtig.
Ihr seid so Opfer, Alter. Ich keine Freizeit.
Ich glaube, ich könnte dir auch teilweise die Torschützen im Finale nennen. Aber nicht allen. Nicht bei allen. Also zum Beispiel bei 98 Frankreich, Zidane. Und wer ist der dritte?
Petit?
Emmanuel Petit,
ja.
Alles schon krass. Ja, das ist natürlich auch.
Ich habe noch zwei Fragen für euch. Also sorry, es geht jetzt weiter. Wir machen mal. Du hast gerade gesagt, 21 Weltmeisterschaften gab es bisher. Bisher konnten nur Mannschaften aus Europa und Südamerika Weltmeister werden. Wie viele was schreibst du auf? Ich sehe es nicht. Okay. Wie viele Weltmeister, das war jetzt random, Hannes, du musst sprechen, das ist ein Podcast. Wie viele Weltmeister kommen aus Europa, wie viele kommen aus Südamerika? Also nicht wie viele Länder, sondern wie oft ging der Weltmeisterpokal nach Europa und wie oft ging er nach Südamerika.
Okay, dann ganz kurz. Uruguay hat zweimal gewonnen.
Du sollst nicht zusammenrechnen, ihr spielt gegeneinander.
Ach so. Ja, aber die Frage, Bre. Okay.
Ich hab's im Kopf.
21 minus...
Südamerika?
Warte.
Nur 21, Südamerika und Europa.
Die Titel. Minus.
Die Titel. Es geht nicht darum, also quasi, wenn Brasilien fünfmal Weltmeister wurde, zählt das fünfmal, nicht das einmal.
Ja, ja. Wie viel ist 21 minus 9?
Ja, 21 minus 9. Also 9 Mal hat Südamerika und 12.
Ich hätte euch nicht mal sagen können, wie viele Weltmeisterschaften es bisher gab.
Ey, gut, du hast es gerade zum Glück gesagt, also 21 wüsste ich jetzt nicht auf den Schlag.
Ich auch nicht. Also hätte ich nicht gewusst, aber
ich hätte es gut zusammen. Also ich hätte anhand der südamerikanischen Mannschaften das zusammengerechnet, weil.
Genau, ich auch.
Europa würde länger dauern, aber ich hätte es geschafft.
Also zur Auflösung, Hannes, wie oft wurde Europa Weltmeister?
12 Mal.
Wie oft wurde Südamerika-Weltmeister?
9 Mal. Also 5 Mal Brasilien, 2 Mal Uruguay, 2 Mal Argentinien.
Ich hoffe, jetzt habe ich es endlich mal hinbekommen, eine Frage vielleicht für euch zu stellen, die ihr nicht direkt beantworten könnt.
Wir googeln übrigens nicht.
Nee, ihr dürft nicht googeln. Wie oft kam es vor, dass ein WM-Titel wiederholt wurde und von wem und wann?
Habe ich im Kopf.
Habe ich auch im Kopf.
34, 38 Italien, 58, 62 Brasilien.
Richtig.
Ach, Walle, Schatz. Nee, also wir bedanken uns natürlich sehr bei Walle dafür, dass er die Quiz mitbringt. Wir machen das nächste Mal
zusammen. Ja,
genau. Aber mit für Walle dann.
Ja. Nee, wäre ich ja witzlos, weil ich kann ja nicht, ich wüsste nicht mal, dass Argentinien zweimal Weltmeister
war. Ich glaube, wir machen einmal eine Folge, wo Walle, Hannes und ich nur über Fakten reden.
Das können wir
nur
echt machen.
Nur über Fakten. Also es geht
aber was habt ihr denn nichts Besseres?
Ich weiß, woher das kommt. Ich kann dir erklären, woher ich das weiß. Es gibt nämlich von der Sportbild nach jeder WM und EM so ein blaues, fettes Gesamtwerk WM oder EM. Special-Buch, wo alle Spiele berichtet werden, wo alle Tore berichtet werden und vor allem, und das ist das Wichtigste, warum ich das weiß, am Ende alle bisherigen WMs und EMs nochmal aufgelistet werden. Mit Spielen, mit Toren, mit Gruppenphasen und so weiter. Und das habe ich mir als Kind halt 10.000 Mal angeschaut. Weiß ich das auch.
Ich kann dir sagen, dass ich das alles weiß, weil ich das, glaube ich, zwischen meinem 8. und 10. Lebensjahr auch immer gelesen habe. Ja. Aber ich chill jede Nacht, bevor ich penne, mindestens 2 Stunden auf TikTok und Instagram. Und dann kommen halt auch, dann durch meinen Algorithmus sind halt nur Fußballfakten da präsent. Deswegen, ich kann dir auch, also wie Noah gesagt hat, ich kann dir ehrlicherweise auch sagen, wer alle Tore geschossen hat für die deutsche Nationalmannschaft seit 2004.
Das könnte ich dir jetzt nicht sagen.
Ich weiß gar nicht, ob ich da so stolz drauf wäre.
Ich bin einigermaßen stolz drauf. Wie gesagt, das Quiz war sehr cool.
Okay, Walle. Ja, ich dachte, ich bringe jetzt ein bisschen was zu quizzen mit. Irgendwie ging es jetzt auch schneller als gedacht. Dann hätte ich gar nicht so viel Zeit
haben
können. Aber ich habe noch ein Thema im Köcher auch eigentlich dabei.
Ja, wir eigentlich auch. Was hast du denn für ein Thema mitgebracht?
Du hast es nämlich angesprochen mit der Verteilung der WM-Plätze nach Kontinenten. Und ich weiß nicht, wie weit ihr euch eingelesen habt. Ich kann euch aber ein bisschen erklären auch. Ich habe es mir auch aufgeschrieben, die Zahlen, wie das alles abläuft. Also zur Erklärung. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Kontinentalverbände im Weltfußball und die spielen um den Einzug in das Weltmeisterschaft-Endturnier, was wir jetzt gerade zum Beispiel in Katar haben. Und die Plätze sind folgendermaßen verteilt. In Europa gibt es 13 Startplätze für das WM-Endturnier, in Afrika 5, Südamerika 4,5, Asien und Australien 4,5, Nord- und Mittelamerika 3,5, Ozeanien 0,5. Die Komma 5, die halben Plätze bedeuten immer, dass man, wenn man einfach gegen einen der anderen Komma 5 Kontinente gewinnt, die Mannschaft, dann hat man eine zusätzliche Mannschaft im Endturnier.
Darf ich dafür kurz ein Beispiel einführen?
Ja.
Zum Beispiel, dadurch, du hast gesagt, Südamerika hat 4,5 und Ozeanien hat
0,5.
0,5. Dieses Mal für diese WM war das Spiel der fünfte aus der Qualifikation in Südamerika. Peru hat gegen den ersten aus der Qualifikation in Ozeanien gespielt, das war Australien. Dann ist Australien weitergekommen.
Ja, genau. Das ist so die Sache, wie sie ist. Und das Spannende an der ganzen Geschichte ist jetzt, dass Europa 13 Startplätze hat und im Vergleich jetzt einfach nur Afrika 5. Und ich habe euch jetzt, wisst ihr zum Beispiel auch noch auswendig jetzt, wie viele Fußballnationen in der UEFA beteiligt sind?
Nee, 52. Aber 56 hat Afrika in der FIFA zum Beispiel.
Ich glaube, Afrika hat 54.
Nee, 56.
Nee, das ist ganz witzig. Also ihr habt beide recht, weil es sind eigentlich 56, aber zwei sind ausgeschlossen. Ich weiß nicht mehr so ganz warum. Das heißt, 54
Eritrea
durften.
Und
54 durften um nee, die.
Somalia, safe.
Und Europa, also die UEFA hat 55 Startplätze. Das heißt, es sind eigentlich zwei gleich große Verbände. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, warum hat Europa 13 Startplätze und Afrika 5?
Ich finde es super cool, dass wir das ansprechen. Und ich habe das in unsere Shared Document reingeschrieben, weil wir in der Arbeit mit ein paar Kollegen drüber gesprochen haben. Und dann finde ich es nochmal witzig, weil ich gestern auf einer Geburtstagsparty war von einem guten Kumpel von mir aus Ecuador. Und wir kamen auf dieses Thema. Weil einer in der Runde hat gesagt, hey, es kann nicht sein, dass wir Südamerika nur so wenig Plätze haben und da irgendwie kleine Nationen aus Asien mitkicken können. Und da habe ich gemeint, Bro, das kann doch nicht sein, aus Südamerika kommt ja fast die Hälfte mit. Es sind 10 Nationen, die mitspielen, beziehungsweise 9. Yeah. Und es kommen 4,5 mit.
Also kommen halt immer die gleichen mit.
Es ist natürlich schon krass, dass Kolumbien und Chile, was eigentlich gute Fußballmannschaften sind, jetzt nicht dabei sind. Und dass dann vielleicht kleinere Nationen mit nicht so großen fußballischen Geschichten dabei sind. Aber darum geht's ja. Ah genau, das hast du vergessen zu erwähnen. Das Gastgeberland ist immer dabei.
Ja, sowieso.
Das ist egal, ob es aus Südamerika...
Auch sehr spannend, dann werden wir 2026 drei Gastgeberländer haben, die gesetzt sind. Mexiko, ja. USA, Kanada sind alle drei gesetzt. Das heißt, irgendwo werden Plätze weggenommen.
Wahrscheinlich zwei in Europa und eins in Afrika. Ja, könnte ich mir vorstellen. Ja. Nee, also ich finde es ehrlich, also die Begründung, warum das so ist, ist ja historisch. Die europäischen Mannschaften waren ja die ersten, die Teil von der FIFA waren. Und die europäischen Mannschaften sind auch über die Geschichte gesehen die erfolgreicheren Teams gewesen. Dementsprechend haben sie auch die Vergabe der Plätze wurde, glaube ich, irgendwann mal 1982, das heißt, letzte Mal verändert. Und seitdem hat sich auch ehrlicherweise niemand beschwert aus dem afrikanischen Fußballverband. Das finde ich, ich habe mich ein bisschen eingelesen jetzt hier in die Thematik, weil ich das ein ultra interessantes Thema finde. Es hat sich offiziell kein Vertreter eines afrikanischen Fußballverbandes dazu geäußert, beziehungsweise das kritisiert. Jetzt bei der Qualifikation war es das erste Mal, weil Ägypten ist nicht dabei. Weißt du, Ägypten ist eigentlich eine starke Fußballmannschaft.
Vor allem mit Salah, einem der größten Fußballstars.
Mohamed Salah ist nicht bei der WM dabei, das ist eigentlich schon schade. Ich finde, es ist auf jeden Fall komisch und den afrikanischen Ländern gegenüber unfair. Und da sollte es eine Veränderung geben. Mein Vorschlag wäre, der UEFA drei Plätze wegnehmen und diese an den Afrika-Bund geben. Wie heißt der? Weiß ich gar nicht.
CAF, also CAF.
An die CAF. Vor allem im Hintergrund, dass, wie wir gesagt haben, oft in diesem Podcast, die erste Regel des Fußballs ist, Fußball ist für alle. Und es sollen die besten Länder dabei sein. Und ich denke, kleine Nationen aus Afrika, die vielleicht sehr attraktiven Fußball spielen, haben ab und zu nicht die Möglichkeit, so weit zu kommen, weil bei ihnen halt einfach diese Qualifikationsrunden zu brutal sind.
Ja, das ist schon krass. Also irgendwo ist es auf jeden Fall Reformbedarf da, oder? Das ist eigentlich schon heavy.
Ich meine, da kommen wir wieder auch zu dem Thema vom Anfang. Dass wir
politische.
Auch, nein, aber dass wir auch hier wieder eine europäische Dominanz haben gegenüber ehemaligen Kolonialstaaten.
Ja, das stimmt.
Also sorry, ich will euch nicht damit nerven. Nicht aber wir erkennen ja, die Probleme von heute sind oftmals historisch bedingt. Mhm. Auch oftmals historisch bedingt durch den Kolonialismus und dadurch, dass europäische Staaten andere Staaten ausgenommen haben. Ich will jetzt da gar nicht drauf rumreiten, aber ich finde, das geht einher mit diesen Themen. Und zeigt auch eben ganz gut, warum sich das vielleicht auch nie ändern wird. Weil Europa keinen Bock drauf hat.
Aber bist du dir sicher, dass das heutzutage immer noch so ist, historisch bedingt, oder ist es einfach nur daher, dass die europäischen Fernsehgelder am meisten Kohle reinbringen?
Ja, ich glaube, ich will da jetzt keinen, also wirklich keinen Zusammenhang jetzt, kann ich nicht da vielleicht feststellen, weiß ich jetzt auch nicht. Nur es passt halt einfach ganz gut dazu. So, es ist irgendwie auch zu dem Thema, dass halt ganz viele afrikanische Spieler, die ja auch für Afrika spielen oder afrikanische Länder spielen können, halt in Europa, für Frankreich zum Beispiel spielen. Auch ein Riesenthema.
Ja.
Das will ich auch nicht anreißen. Nur es ist halt einfach, es ist oftmals so...
Weil die meisten von denen ja in Frankreich geboren und aufgewachsen sind.
Ja, aber du kannst ja, also so wie Kevin Prinz, könntest du auch für Ghana spielen.
An der aber Stelle, das sind ja eher die Ausnahmen, die dann sagen, genau. Okay, ich spiele dann doch für das Land meiner Eltern anstelle für das, wo ich aufgewachsen bin. Also Stelle, wenn wir das bei uns in Deutschland machen würden, würde die halbe Mannschaft fehlen.
Ja, aber das ist ja auch, warum nicht?
An der Stelle würde ich gerne Hakimi...
Es ist einfach ein Thema. Es ist einfach nur ein Aspekt, finde ich. Sorry, ja?
An der Stelle wollte ich nur Hakimi gratulieren. Hakimi ist ja, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, in Madrid geboren. Ja. Hat in Spanien seine fußballerische Ausbildung angefangen, zu Ende gemacht, hat bei Real Madrid gespielt, bla bla. Hat sich aber dafür entschieden, für das Land seiner Eltern zu spielen. Deswegen war es auch cool, dass er letztendlich der war, der diesen Panenka-Schuss gemacht hat.
Gegen Spanien.
Ja. Also ich habe, weil so ein Team wie Marokko kann ja nicht arrogant sein, weil es also ein kleiner Fußballnation ist. Aber es war so krass cool gemacht, dass es schon fast arrogant war.
Aber das war cool.
Also und vor allem, und das Interessante finde ich, der Jubel dazu, wir schweifen kurz ab.
Ja. Nee, genau.
Der Jubel ist ja deshalb so funny, weil ja Luis Enrique Ramos nicht mitgenommen hat.
Ja.
Und die machen dann immer ein PSG zusammen.
Ja, das stimmt.
Sehr bossig.
Ich finde es cool, komisch, dass ihr gar nicht auf meinen Vorschlag reagiert habt, dass ich Europa 3 Plätze wegnehmen würde.
Völlig verständlich.
Und ja, das ist ja
macht also absolut Sinn. Also ich glaube, keiner von uns reagiert, weil es einfach logisch und fair wäre.
Ja. Also aber das wird ja nicht passieren, weil eben vielleicht auch diese Geld und auch diese Mechanismen vielleicht auch noch von, sag ich mal.
Und wie gesagt, es wurde noch nicht, also es hat der afrikanische Fußballverband sich noch nicht beschwert darüber. Ich sage jetzt
doch. Der Otto oder so ähnlich. Der Trainer hat sich beschwert.
Ich sage jetzt nur gezielt afrikanische Fußballverband, weil der asiatische Fußballbund hat sich mal beschwert. Ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, wie viele kommen damit?
Also ja, Asien 4,5.
Wie viele Mitglieder haben die?
Das weiß ich nicht, sage ich nicht nach.
Ich meine, es ist halt einfach ein Sport, der lange Zeit geprägt wurde von europäischen und südamerikanischen.
Ja, musst ja auch mal nur auf die Funktionärsebene schauen bei der FIFA und bei der UEFA. Also bei der UEFA, klar, aber bei der FIFA ist auch sehr europäisch geprägt alles.
Klar. Also es ist ganz gut nur dazu, es sind 47 Mitgliedstaaten bei dem Asiatischen Fußballbund und es kommen 4,5 durch. Ist auch nicht repräsentativ.
Ja, klingt gleich viel wie Südamerika.
Ja.
Das ist übergeben.
Deswegen, gestern bei diesem Geburtstag war ich nur mit Leuten aus Bolivien, Peru, Ecuador und ein paar Deutschen unterwegs und ich wurde fast verbrannt, als ich meinte, Leute, wir in Südamerika haben genug Plätze.
Ja, eigentlich ist es wirklich krass. Das ist wirklich
Aber es ist wirklich eine schwierige Frage. Und ich meine, es ist auch irgendwie auch hier ein Thema, was wir auch, also es geht um Quoten, es geht um Repräsentation. Auch das, was wir immer wieder im allgemeinen Leben auch wieder finden. Und ich meine, die Frage ist ja auch, was wollen wir? Was wollen wir?
Mhm. Alles gut.
Ja,
weil es sieht gerade so sad aus.
Wollen wir einen attraktiven Fußball? Wollen wir alle, also die bestmöglichste Verteilung von allen Nationen auf der Welt sehen?
Ja.
Wollen wir möglichst diese erfolgreichen europäischen Nationen sehen? Also das ist halt auch eine Frage, was ist unser Ziel?
Na, wir wollen die beste Mannschaft der Welt ermitteln.
Genau.
Und ich denke, genau, aber die wird sehr wahrscheinlich in Europa. Zum Beispiel, man jetzt sagen.
Aber nur weil sie bei der WM-Endrunde, nur weil wenige europäische Mannschaften bei der WM-Endrunde dabei sind, heißt das ja nichts. Weil ich setze mich gegen die guten europäischen Mannschaften ja schon in der Quali durch.
Das Prinzip,
Weltpokal, das gewinnt auch fast immer eine europäische Mannschaft, aber weil sie sich halt davor auch erstmal gegen die Champions League-Mannschaften durchgesetzt hat.
Ja, aber in die Champions League kommt man nur, wenn man Geld hat.
Die Diskussion starten wir vielleicht nächstes Mal an. Die Vergabe der Plätze für die Champions League.
Können wir auch drüber reden, müssen wir uns auch informieren. Aber bei dem Thema, das war ein sehr, sehr spannendes Thema.
Ich will noch einen Punkt sagen dazu, weil mir gerade eingefallen ist.
Ja.
Auch mit Blick auf die Zeit, weil das Interessante ist ja.
Die nicht vergessen.
Dass wir auch darüber diskutieren können, ob wir einfach weniger Mannschaften zur WM wieder zulassen. Also, dass wir einfach generell das System...
Turnier wieder verschmalen.
Genau, also wir haben jetzt gerade 32 Teams, oder 26 werden es 48 Teams. Es wird sich nicht ändern, es wird eher mehr und mehr. Aber um dieses Problem zu lösen, könnte man auch sagen, gut, von jedem Kontinent, ganz absurde Idee, jeder Kontinent bekommt einfach 2 Plätze.
Ja, das ist eine absurde Idee.
Absolut absurd, aber dann würde ich wieder eine krasse Quali haben und alles mögliche.
Genau, du verschiebst einfach nur das WM-Finalturnier. Das Spektakel verschiebst du einfach nur von da in die Quali.
Ja, aber man könnte,
du änderst eigentlich nichts.
Aber generell, also der Punkt wäre halt weniger Mannschaften. Ich glaube, dann wäre es auch vielleicht fairer wieder.
Also ich denke, es wäre auf jeden Fall auch für die Attraktivität der europäischen Qualifikationsrunden cool, wenn es 3 Plätze weniger gibt, weil dann plötzlich größere Fußballnationen, wie sagen wir mal jetzt England, Deutschland, Frankreich, daheim bleiben.
Ja, das stimmt.
Ja, also
aber wenn du jetzt gerade schon so Fußball-Weltmächte aufzählst, dann musst du ja eigentlich noch deine Fußball-Weltmacht, die du uns halt mitgebracht hast, noch vorstellen.
Genau, also wir reden, Walli, das heißt über Fußball-Weltmächte und es gibt im Landkreis Bodensee eine Fußballmacht, die hat sich in der letzten Saison durch die Relegation in eine höhere Liga geschossen und wir wollen die heute begrüßen. Das ist der FC Botmanns Ludwigshafen.
Botmann Ludwigshafen.
Ja. Danke, dass du mich korrigierst, Moni. Nee, um Cheftrainer Steffen Keller. Die Jungs haben letzte Saison wirklich viel gegeben, haben es geschafft.
Verdiente Winterpause.
Ich hoffe, die tanken Kräfte.
Und Glühwein.
Und genug Glühwein, dass es bei der zweiten Halbteil der Saison weiter erfolgreich geht und dass sie hoffentlich noch weiter nach oben kommen.
Ja, wir freuen uns, dass ihr zuhört. Also treue Hörer in der Heimat ist auf jeden Fall eine coole Sache. Wenn wir vielleicht Noah schlägt ja irgendwann wieder zurück nach Konstanz. Ich sehe da eine Karriere.
Durchaus möglich, wenn die noch einen Linksaußen brauchen, dann bin ich immer wieder am Start.
Ein Linksaußen, der den Ball vor dem leeren Tor nochmal zum Tor zurückspielt.
Durchaus, warum nicht?
Also Grüße an die Jungs am Bodensee und ich würde sagen, dann kommen wir noch zu unserer klassischen Kategorie.
Player of the Week.
Wer möchte anfangen?
Da würde ich gerne anfangen. Es hat sich also ein bisschen angeteasert. Mein Player of the Week ist natürlich Lukas Podolski. 49 Tore für die Nationalmannschaft.
Den hatten wir schon mal?
Ja. Poldi war
Original vor einer Woche.
Das war Wallis.
Ah, es ist bitter, Alter. Dann nehme ich Miroslav Klose. Okay, 69 top. Tore für die Nationalmannschaft. Absolut auch vielleicht den Mann, den wir gerade zum Thema haben, wer die Tore schießen soll und dementsprechend Miroslav Klose.
Einfach reaktivieren.
Und der hat auch übrigens, da kam auch ein cooles Video aus.
Ja.
Also deshalb passt
eigentlich. Hast du aber auch geschickt in die Gruppe.
Genau.
Du hast den Link auch dazu. Natürlich. Das Video habe ich mir schon zweimal angeschaut. Einmal am Montag im Büro in der Mittagspause und einmal gestern, als ich auf dem Weg zur Party war. Mein Player of the Week ist, weil ich die Nase voll habe von diesem Medienbias gegenüber den argentinischen Fußballgott Messi, ist mein Player of the Week Angel Di Maria.
Ich dachte, das kommt Ronaldo.
Der ist ja auch so ein bisschen Medienbias. Nee, mein Player of the Week ist Angel Di Maria. Der ist die letzten 10 Minuten eingewechselt worden, der ist angeschlagen, der spielt ja jetzt gerade bei Juventus. Ich finde, Di Maria war zu seiner Zeit bei Real Madrid unter den Top 3 besten Spielern der Welt. Der hat beim Finale in Lissabon 2013, wo sie gegen Atletico gewonnen haben, ein spektakuläres Solo hingelegt. Di Maria hat einen Schuss, perfekt. Und ich finde, der hat halt das Pech, dass er gerade in der Generation in Argentinien spielt, wo Messi der absolute Topstar ist. Di Maria ist ein Spieler, den jede Nation gerne bei sich hätte.
Auf jeden Fall.
Angel Di Maria, mein Player of the Week.
Ja, Klose, Di Maria, ich habe es noch eine Nummer größer mitgebracht. Ich habe eigentlich sogar zwei Spieler mitgebracht. Ich habe euch nämlich ein Geschwisterpaar dabei. Ein ganz besonderes Geschwisterpaar, das diese Woche Geburtstag hatte. Ich wünsche mir die Zeit zurück, in der ihr wieder bei uns spielt, beim FC Schalke. Hamid und Halil Altintop. Zwei geile Spieler einfach. Auch eine geile Geschichte, oder? Hamid hat es irgendwann zu den Bayern gezogen. Halil war dann noch bei Augsburg, glaube ich, Kapitän eine Zeit lang. Zwei geile Spieler waren, eine geile Zeit, wenn beide gespielt haben, immer mit dem, dass sie auch nicht Altintop auf dem Trikot drauf hatten, sondern Hamid und Halil.
Ah, geil. Das ist
einfach geile Zeit gewesen. Wünsche ich mir zurück. Deshalb grüße ich heute zwei Spieler, aber vielleicht findest du für die Insta-Story ein Bild, wo beide drauf sind.
Ich denke, da gibt es eins. Das
kriegen wir auf jeden Fall mal hin.
Ich denke, Hamid hat sogar zu Real Madrid geschafft, oder?
Ja.
Ja,
stimmt.
Also der ist richtig, der war auch top, der war bei Bayern richtig gut. Ja.
Der konnte nicht so beständig
spielen. Halli war der coolere, ist bei Schalke geblieben. Jungs, das soll es gewesen sein für heute. Heute ist noch Weihnachtsfeier, Dreierkette VWH. Wir bewegen uns jetzt von Aufnahmestudio in die Küche und es gibt heute ganz traditionell Raclette.
Und man muss ja auch sagen, es ist die achte Folge.
Ist die achte Folge.
Das heißt, seit 2 Monaten ist auch eine kleine Jubiläumsfolge.
Vielleicht gibt es ein Special zur 10. Folge.
Das kann sein. Was ich nochmal erwähnen wollte an unsere ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen, ist, dass wir uns über Feedback freuen.
Ja, schreibt uns gern. Es gibt auch tatsächlich ein Kontaktformular auf der Website. Also wir packen diesen Link wirklich überall hin,
wo wir können. Slidet einfach gerne in die DMs.
Genau, slidet mir in die DMs.
Es gibt ja auch ohne Instagram, Leute.
Ja.
Oder auch WhatsApp oder Signal. Gebt uns ein Signal.
Oh, wow.
Die meisten Leute, die uns zuhören, die kennen uns. Aber wie gesagt, wir freuen uns sehr über Feedback. Wünschen euch einen schönen Abend, eine schöne Weihnachtszeit.
Genau, ich wünsche euch auch eine schöne Weihnachtszeit. Und die letzten Worte hat wie immer der wunderbare Noah Vrian.
Ja, ich wünsche euch auch eine schöne Weihnachtszeit, schöner dritter Advent und macht's gut.
Und Noah hat es wieder nicht hinbekommen, den Freibadgang zu grüßen. Also so. Grüße an den Freibadgang. Noah, vergisst Woche für Woche. Ich übernehme das gern.
Bitteschön.